Hallo, ich bin Armin Josua, Gründer und Geschäftsführer von Lightword Productions. Wir entwickeln das Spiel One of 500 und ihr hört die Macht der Worte.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Gentlemen, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst anfängt. Anfängt? Wo dein Gottesdienst aufhört natürlich. Wir fangen da an, wo dein Gottesdienst aufhört, da, wo deine Ältesten, dein Pastor keinen Bock mehr hat. Wir sind in Episode 104 und falls du das allererste Mal einschaltest, herzlich willkommen. Wir sind der Podcast, der dir nach 20 Minuten nicht zu den Ohren hinaus hängt, sondern wir wechseln bereits nach 15 Minuten spätestens das Programm und wir haben 4 Kategorien. Wir haben heute das letzte Mal bei Dein Wort, da reden wir über die Bibel, Peter Statz, ehemaliger W4C-Rapper und DJ Peter Pan. Er ist heute Pastor und er redet mit uns das letzte Mal über die Kultur der Ehre und unsere königliche Priesterschaft, dass wir auch Könige sind. Also nicht nur Priester, sondern auch Könige, okay? Dann Michael und Steve, unsere lustigen 5 Minuten reden über, darf man jemanden in die Fresse schlagen als Christ oder nicht? Selbstverteidigung oder nicht? Und ich erzähle ein bisschen darüber, dass ich ein alter UFC-Fighter bin, wenn es auf der Straße zu Tumulten kommt. Ich bin der Erste, der vorne steht und manchmal nehme ich auch einen Freund mit. Dann bei Revolution haben wir Johnny Socks, Gospel-Rapper und Push-Podcaster. Leute, hört mal rein bei Johnny. Genau, er hat den Push-Podcast für deutschen Gospel-Rap. Interessant, wer sich für die Musik interessiert, immer wieder neue Sachen. Früher gab es ein Format auf Kassette oder auch CD, es hieß reinhören und raussuchen und Johnny macht so ein bisschen dasselbe, bis auf, dass er die Musik vorspielt, aber er kritisiert oder bewertet das Musikstück der verschiedenen Musiker. Und da reden wir, vor lauter Johnny vorstellen, da reden wir über unsere Kindheit und auch die Geburt unserer Kinder. Wir reden über Vatersein, wie das so ist und was uns da so bewegt. Dann reden wir bei Aus der Sicht und mit den Worten mit den Gründern oder Spieleentwicklern von One of 500 Lightword. Da war ich zu Gast in Ludwigsburg vor 2 Wochen tatsächlich bei Robin und Armin und wenn ich Spieleentwickler wäre, ich würde direkt mal da mich bewerben und mitmachen. 2 super sympathische Jungs. Dabei war noch der Simon. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Er saß immer hinterm Computer und hat auf Englisch irgendwas geredet. Aber ich durfte das Spiel anspielen. Ich war einer der ersten, glaube ich, der diese Demo spielen durfte. Und dazu kommt auch demnächst eine Reportage, wie das für mich so war, wie ich das Spiel gespielt habe, aber auch wie ich die Reise so bewältigt habe und geschafft habe, auch auf diesem Kanal. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Episode 104, die Macht der Worte. Seid gesegnet. Boy, boy, boy.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Bei mir ist Peter Statz, einer der Leiter, Pastoren von Treffpunkt Leben. Hallo Peter.
Servus Steve, hi hi.
Wir haben gerade schon off Mic geredet, dass du dich in Rage redest.
Ich rede mich in Rage.
über das Thema die Kultur der Ehre.
Ich bin begeistert, sorry. Ich bin einfach wirklich begeistert.
Und was wir natürlich euch ans Herz legen, nehmt euch Zeit und hört es vielleicht nochmal an oder hört es an mit einer Bibel und schaut es nach, weil man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und es ist immer gut, sich selbst oder das zu prüfen, was ein anderer sagt, beziehungsweise sich zu festigen in dem, was der andere gesagt hat. Genau. Wir waren letzte Woche bei den Priestern. Du hast 1. Petrus 2, Vers 9 gebracht. Und es geht aber nicht nur einher, dass wir Priester sind, sondern auch Könige.
Genau. Ich würde vielleicht gerade den 1. Petrus 2, Vers 9 nochmal vorlesen und dann eben den Fokus heute auf das Königliche legen, was ja auch hervorragend den Bogen schließt und den Bogen spannt zu dem Krone verliehen kriegen und so weiter und dem Siegelring, der uns befähigt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, zur Besitznahme, damit ihr die Tugenden bzw. Herrlichkeiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist die erste Petrusstelle. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ein Priester ein Vermittler ist und wofür, dass er diese Vermittlung zwischen Gott und den Menschen wahrnimmt, vor den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Denn wir als Gläubige brauchen keinen Mittler mehr zwischen uns und Gott. Den Weg hat Jesus freigemacht. Aber jetzt heute der Fokus auf das Königsein, das finden wir auch an anderer Stelle. Er hat euch gemacht zu Königen und Priestern, lesen wir zum Beispiel. Was macht denn ein König? Naja, jetzt mal ganz platt gesagt, der regiert. Ein König übernimmt Verantwortung. Jetzt nehmen wir mal nicht das schlechtmöglichste Bild eines Regenten, der seine Macht missbraucht, sondern von einem guten König, dann übernimmt der Verantwortung und gestaltet. Und das führt uns zurück wirklich ganz an den Anfang. Und was meine ich damit? Ich meine 1. Mose 1. Ich meine den Anfang in der Bibel. Ich meine, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich meine Adam und Eva. Und tatsächlich heißt es da im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, und Gott sprach, lass uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, sie sollen, Achtung, herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel und über das Vieh und die ganze Erde und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann heißt es in Vers 28, überspringen wir ein kleines bisschen, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. So, herrschen ist natürlich ein Wort, das uns eiskalt den Rücken runterlaufen lässt. Deswegen nochmal, ich meine hier in positiver Art Einfluss nehmen. Bei uns in der Gemeinde ist es in unserer Gemeindevision, die heißt Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern. Letztendlich geht es darum, dort wo du bist, Gott zu repräsentieren und positiv Einfluss zu übernehmen. Also von Gott ist bewusst das Herrschen in uns hineingelegt worden, von Schöpfung an als Aufgabe. Pervertiert wurde das erst nach dem Sündenfall und ist heute als Unterdrückung oder Machtmissbrauch bekannt. Aber eigentlich Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten, kreativ zu sein, gehört zum göttlichen Teil, der in uns reingelegt ist. Und ich glaube, das sollten wir wieder tun. Ich bin großer Fan von Popkultur. Das muss man bei mir wissen. Bin riesen Filmfan und so. Also heute bringe ich ein paar popkulturelle Referenzen. Zum einen obligatorisch zum König von Narnia. Und da gibt es in diesen Narnia-Filmen diese unfassbare Stelle, die mich als Namensvetter natürlich immer erschaudern lässt. Als Aslan, der Löwe, das Jesus-Pendant, die vier Pevensie-Geschwister als Könige und Regenten einsetzt, nennt er Peter den Prächtigen. Steve, beim nächsten Mal kündigst du mich an, als heute ist bei uns.
Ich verabschiede Peter, dich so.
Peter der Prächtige. Das ist natürlich heftig. Ich musste auch sehr lachen. Aber es steckt da was Göttliches drin. Denn die lassen ihre alte Identität zurück und übernehmen Verantwortung. Und König sein heißt eben zu regieren. Oder was mir noch viel lieber ist, bin großer Fan von Herr der Ringe. Nehmen wir den Herrn der Ringen. den Herr der Ringe, da gibt es diese Szene, ich weiß nicht, wie versiert ihr in den Filmen seid, aber als der Elbenkönig Elrond im Zelt bei der Heerschau das Schwert Andruil dem Aragorn übergibt. Das sind die Bruchstücke von diesem Narsil, was damals siegreich das Schwert war. Und er sagt dabei zu Aragorn, ganz, ganz spannende Passage, lass den Waldläufer hinter dir und folg nun dem Weg deiner Bestimmung. Und ich glaube, da steckt was drin, was Gott zu uns sagt, lass deine alte, sündige Kreatur hinter dir. Und jetzt, wo ich dich mit Gnade und Gerechtigkeit und Gnade und Barmherzigkeit gekrönt habe, geh den Weg deiner Bestimmung. Wiedergeburt heißt im biblischen Sinne, wieder zu dem zu werden, zu was ich eigentlich geschaffen wurde. Also zurückzukommen zum Ursprung von dem, was ich vor dem Sündenfall sein sollte. Mhm. Und das finde ich halt mega krass.
Das stimmt. Was ist denn, wenn ich, warte, wie drücke ich das aus? Ein König ist ja da, um zu herrschen auch, ne? Mhm. Und darf ein König auch richten? Ja, bestimmt, oder?
Naja, das ist allerdings bei unserer Aufgabenbeschreibung ausgenommen, ja. Denn es steht öfters in der Bibel drin, richtet nicht.
Also auf was ich hinaus will, was ist denn, wenn Stolz in unser christliches System reinkommt und also passiert ja vielleicht öfter, wenn man zu oft auf der Bühne steht oder wenn man den Charakter nicht entwickelt hat, aber
ja. Ja.
Und dieses König falsch lebt. Also
Ja, dann wird's übel. Dann wird's übel, Steve. Nur wäre es schade, wenn wir aus Angst davor unsere Aufgabe, die eigentlich unsere Daseinsberechtigung ist, erst gar nicht in Angriff nehmen. Meine Erfahrung ist, wenn Gott einen Menschen beruft, ist er an deinem Charakter und der Charakterbildung viel eher interessiert als an deiner Begabung.
Ja, das stimmt, ja.
Das stellen wir übrigens bei den ganzen großen Männern und Frauen der Bibel fest, was für krasse Charakterschulen die durchgemacht haben, um fähig zu sein, ihre Berufung leben zu können. Sei es ein Mose mit seinen 40 Jahren im Exil, sei es ein Josef, der arrogant war bis unter die Hutkrempe, weil er zu viel Bewusstsein hatte. Ich bin der Erbe, ich habe den schönen Rock, ich bin der Liebling von Abraham. Und dann haben wir diese lange Zeit, die er da in Ägypten sein muss, bis er am Schluss in seine Berufung ankommt. Auch in Petrus, der zum Menschenfischer berufen wird beim Fischzug und dann irgendwann da landet, dass er weggeht und Jesus verleugnet. Aber kurz bevor das geschieht, sagt Jesus zu ihm, ganz spannend, kurz davor, wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dann übernimm die Aufgabe. Mhm. Und das finde ich der Hammer. Jesus wusste das, es war mit Ansage. Und er wiederholt dann die Berufung, die er damals am See ausgesprochen hat. Wo? Wieder am See, wieder nach einem Fischzug. Als wollte er sagen, an meiner Berufung hat sich nichts geändert, aber jetzt bist du soweit.
Ja. Also meinst du, es gibt so, ja gut, es gibt die Schule auch vielleicht der Kultur der Erde, wo Gott uns also schon alles zutrauen, naja, nicht zutrauen würde, aber wohin wir erzogen werden, meinst du, sowas gibt es, das Gott macht?
Naja, er ist ein guter Vater und ein guter Vater erzieht auch. Das heißt, sich ihm hinzugeben, heißt sicher auch in die Schule der Kultur der Ehre zu gehen. Denn, jetzt nimm irgendwelche billigen Hollywood-Filme, für die Ladies plötzlich Prinzessin, für die Oldschooler My Fair Lady oder sonst was, hast du immer diese Typus Straßenköter, der von irgendjemand entdeckt wird und dann erstmal lernen muss, in schönen Kleidern zu wandeln und das Besteck beim Essen richtig zu benutzen. Das ist bei uns natürlich auch so. Essentiell ist erst die Berufung, unser Ja dazu und dann auch die Bereitschaft, uns dorthin zu entwickeln. Das nennt die Bibel Heiligung. Das ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir aus Angst vor Missbrauch, vor falschem Stolz, vor einem völlig falsch verstandenen Bild von Demut, was ganz schlimm in christlichen Kreisen kursiert. Früher gab es den Satz, der unterste Weg ist immer frei. Und wir laufen so gebückt, dass wir niemand mehr um uns herum sehen. Dann schlittern wir an dem vorbei, zu was Gott uns berufen hat. Denn als Botschafter zu agieren, als Repräsentant, erfordert ein erhobenes Haupt und die Krone eben zu tragen. Die fällt runter, wenn du deinen Kopf beugst.
Ja, da hast du recht.
Im Römerbrief gibt es diese markante Passage, im Römer 8, da steht, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich glaube, unsere ganze Umwelt, auch der Werteverfall, den wir erleben und manches Unglück, schreit danach, dass die Ambassadors des Königreichs Gottes endlich sichtbar werden und nicht mehr das bestgehütetste Geheimnis sind.
Ja, aber könnte man nicht mit die Söhne Gottes auch Engel meinen?
Nein, auf keinen Fall. Gar keinen Fall. Die Engel haben eine ganz andere Aufgabe. Übrigens, zu deiner Frage von vorher, zu richten, nämlich auch die Engel, das wird später im Himmel mal eine Aufgabe sein, die wir haben. Ab da dürfen wir auch richten. Hier auf der Erde ist Richten nicht unsere Aufgabe.
Na, da freue ich mich schon drauf.
War es aufs Richten später?
Nein.
Ehrlich?
Nein.
Oh weh. Ich finde schon schlimm genug, dass wir Christen als die Richter und mit erhobenem Zeigefinger so bekannt sind. Ja. Denn das ist hier nicht unsere Aufgabe. Zu lieben ist unsere Aufgabe. Und vor allem zu leuchten und, wie ich letzte Woche gesagt habe, Jesu Licht zu reflektieren. Mhm. Passend dazu, ach, wie praktisch es sich anbietet. Eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel, nämlich in Matthäus 5, dort sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt eine völlig logische Analogie. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das soll es meinen. Ja, hallo, stimmt. Aber das ist tatsächlich so, wenn wir die Stadt sind, die erleuchtet ist, wir kriegen es hervorragend hin, verborgen zu sein. Und sieht man nicht. Und dann jetzt ausdrücklich mit Bibelstellen belegt, damit es jeder nachschlagen kann, Matthäus 5, Vers 16. Achtung, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das ist die ultimative Representer-Begründungsbibelstelle, die alles, was ich in den letzten 3 Wochen gesagt habe, unterstreicht. Denn diese Stelle wird oft von uns ausgelegt als, wir sollen Gottes Licht leuchten lassen vor den Menschen, damit sie seine guten Wege sehen und sagen, Preis sei ihm. Und hier sagt Jesus höchstpersönlich was ganz anderes. Er sagt nämlich, dein Licht, Steve, soll leuchten vor den Menschen, damit die deine guten Werke sehen.
Ja.
Und dann deswegen sagen, Gott sei gepriesen. Das ist krass.
Das stimmt, ja. Wieder mal zu viel im Kopf.
Soll ich noch wie beim letzten Mal auch noch 2 weitere raushauen oder ist es zu viel schon? Ist es zu viel?
Nein, ist perfekt. Ich habe nur, hättest du noch was in Bezug auf uns und Gott? Weil ich würde gerne auch mal auf ganz kurz noch auf die Kultur der Erde zwischen uns Christen eingehen.
Naja, weißt, da gibt es ja ganz viel im Neuen Testament darüber, wie zum Beispiel die markanten Aussagen, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Mhm. Und wir kriegen ja hin, dass kleine theologische Unterschiede oder die Begrifflichkeiten, in was für eine Gemeindeart wir gehen, uns Grund genug ist, uns lächerlich zu machen vor der Welt da draußen, die den Unterschied eh nicht versteht.
Ja.
Das kann gar nicht sein, meiner Meinung nach. Ich bin großer Freund davon und trage eine Sehnsucht in mir, dass wir diese Hürden endlich überwinden und das, was uns vereint, umarmen. Und das ist der auferstandene Jesus und der Auftrag, den wir haben.
Ja, das stimmt. Aber jetzt ist so meine Frage mal, einfach so jetzt vielleicht dich persönlich. Also bist du eine Person, so wenn ich mit dir rede, dann merke ich das auf jeden Fall, aber die Leute auch in der Öffentlichkeit ehrt und, also weil ich muss ausholen, bis zu vor 2 Jahren gab es so eine Kultur in zumindest der Nürnberger Umgebung, wo ich war oder wo ich bin, dass ganz oft immer dieses und wir ehren dich, also viel Mundpropaganda, würde ich mal sagen, darüber gemacht wurde und dann aber dieses Zwischenmenschliche oder das Nonverbale war sehr mager eigentlich.
Naja, also es muss ja beides sein. Und tatsächlich, Steve, vor einigen Jahren habe ich mich ganz bewusst entschlossen, einen Lebensstil der Wertschätzung zu leben. Da findet man auch im Internet unter dem Schlagwort Lebensstil der Wertschätzung Predigten von mir, okay, weil mir das ein Herzensanliegen ist. Und ich versuche tatsächlich jeden Tag so zu leben, mein Gegenüber zu wertschätzen. Mhm. Und zwar mit Worten und in Tat. Ja. Da könnte ich krasse Geschichten drüber erzählen, was mir da in den letzten Jahren passiert ist mit bis dahin, dass Menschen sich für Jesus geöffnet haben, nur weil ich sie wertgeschätzt habe. Ja. Also krasse Dinger. Aber ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Und zumindest eine abschließende Aussage und eine Bibelstelle hätte ich für heute noch gehabt, wenn ich darf.
Natürlich.
Und zwar, es gibt dieses Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber ich liebe es. Blühe, wo du gepflanzt bist. Mhm. Und manchmal stelle ich fest, dass wir uns wünschen würden, wir sind woanders gepflanzt, weil uns das Blühen an der Stelle, wo wir gepflanzt sind, keinen Spaß macht. Ja. Aber ich kann euch sagen, das kennt ihr doch auch, manchmal ist so eine einzelne blühende Wüstenblume gerade deswegen so schön, weil sie dort heraussticht. Mhm. Und wenn du dich so fühlst, wie in der Wüste platziert, dann möchte ich dich heute ganz besonders ermutigen. Blühe mit Freude und mit Ehre und reflektiere dort, wo du bist, Jesu Licht, und vertraue ihm, dass er genau weiß, wo er dich platziert und gepflanzt hat. Und ich vermute, von der Zeit her sind wir wahrscheinlich ziemlich am Ende. Ja. Ich würde gerne mit einer Bibelstelle beenden und heute haben wir den ganz großen Bogen. Ich habe die heutige Einheit mit dem 1. Mose angefangen und höre jetzt mit der Offenbarung auf. Und zwar diese Stelle, die eigentlich alles nochmal unterstreicht, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, ist Offenbarung 1, Vers 5 bis 6 und der Vers 10. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen, Regenten, Königssöhnen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Amen.
Amen. Ja, schade, Peter, schade, dass du dir nur 4 Punkte ausgesucht hast.
Naja, aber ich denke, weißt, ab jetzt sollten die Leute im Idealfall doch, Steve, alle, die gerade zuhören, alle, die da draußen sind, anfangen zu sagen, ich kann das nicht glauben, ich muss das in der Bibel selbst gelesen haben und dann haben wir was erreicht. Oder noch besser, ihr sagt, ich glaube und fangt an zu leuchten und dann wird es richtig hell um uns. Das ist schön.
Richtig. Ja, dann darf ich dich verabschieden, Peter der Prächtige.
Du machst es tatsächlich.
Wer mehr von deinen Predigten hören will oder vielleicht dich auch besuchen will, Treffpunkt Leben, in welcher Stadt ist das nochmal?
In Ditzingen. Ditzingen mit D. Ditzingen direkt, das ist so der westlichste Zipfel von Stuttgart und wir haben sogar eine eigene Autobahnausfahrt. Genau, und dann einfach Treffpunkt Leben Ditzingen oder meinen Namen Peter Statz im Internet eingeben, auch auf YouTube, dann findet ihr da schon was.
Genau.
Kommt gern vorbei, ich freue mich und vor allem noch mehr freue ich mich, als dass ihr euch für mich interessiert ist, wenn ihr das mit den Königen und Priestern verinnerlicht und eure Krone mit Würde tragt, dann geht was. Und da freue ich mich drüber.
Amen. Genau, ja, vielen Dank, Peter. Ich hoffe, dass wir dich bestimmt hoffentlich noch einmal einladen dürfen.
Na klar.
Zu einem Thema, genau.
Klar. Aber
bis dahin freuen wir uns auf jeden Fall auf das Interview mit dir, das in einigen Wochen noch kommt, über deine Musikkarriere und dein sonstiges Leben neben dem Pastor. Vielen Dank, Peter.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Eins trug sich zu, dass ich, der 16-jährige Steve, mit meinem guten Freund Matthias, leicht angetrunken durch die kleine Stadt im mittelfränkischen Schwabach gelaufen bin. Als wir Leute in die Parkunterführung laufen haben sehen und wir einfach mal hinterhergeschrien haben, ihr Arschlöcher. Oder so ähnlich.
Geschichte. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt eine gute Nachtgeschichte. Könnte doch was anders sein.
Auf jeden Fall haben sie sich das nicht zweimal sagen lassen und sind zurückgekommen und haben sich dann mit uns geschlägert.
Oh, oh.
Und das Ganze ging so aus, dass ich in meinem angetrunkenen Zustand am Boden lag, während mein guter Freund Matthias versucht hat, auf den anderen sich zu stürzen, der sich gerade auf mich stürzen wollte, ich aber versehentlich ihm das Bein gestellt habe, weil ich dachte, das wäre der andere. Und dann lag der auch da am Boden, bis die Nachbarin oben geschrien hat, ich hole gleich die Polizei, und dann sind die anderen zwei weggelaufen.
Ist eigentlich gut ausgegangen.
Gut ausgegangen. Wir sagen auch bis heute noch, wir haben den Kampf gewonnen.
Sie sind wieder weggerannt, als wir am Boden lagen.
Ich hätte noch eine Schlägerei-Geschichte, Michi, aber jetzt einmal eine Frage. Kann man sich eigentlich als Christ schlägern? Dürfen wir das?
Das ist eine schwere Frage. Ja. Generell würde ich natürlich sofort sagen, nein. Denn wir sollen ja friedlich sein, ne? und Friede sei mit dir und segne die euch Fluchen und Schwerter zu Flugscharen und so. Also insofern würde ich eher sagen, nein. Aber wenn es der Verteidigung dient,
ja,
dann schon mal zuschlagen.
Ja, also da habe ich ja, ich denke mal doch eigentlich immer zuschlagen. Interessant, kennst du UFC?
Nein.
Das ist, das willst du auch gar nicht kennen, das ist Kampfsport ohne, oder mit ganz kleinen Boxhandschuhen, und die hauen sich mit den Ellbogen, wenn die am Boden liegen, noch ins Gesicht rein.
Ach.
Kennst du das? Das ist ein wenig
ja,
so,
das ist aber grausam.
Ja, richtig. Aber,
ist das aber nicht christlich oder was?
Nee. Na, aber da, was ich sagen wollte, ganz viele oder einige dieser Kämpfer sind Christen, die da kämpfen. Sehr interessant.
Okay.
Aber das sieht man ja auch, David hat ja zum Beispiel Goliath den Kopf abgeschlagen. Siehst du? Sind wir schlagen. Da. Dann
Deborah hat auch dem einen da den Mühlstein auf den Kopf geworfen.
Ja, schau. Auch nochmal.
Also, das ist ja nicht ganz normal.
Dann hat selbst Gott wem auf die Hüfte geschlagen?
Ah, dem Jakob.
Ja, schau. Mhm. Und wenn das Gott macht, dann darf ich das auch.
Dann. Aber halt nur, wenn es wirklich nötig ist.
Und halt mein Lieblingsjünger, der hat das Ohr abgeschlagen.
Ja. Ich weiß nicht, wie, da ist doch die Geschichte noch irgendwie weitergegangen mit dem Ohr. Also ich weiß gar nicht, Jesus hat doch da.
Hat er nicht den Sand gespuckt und dann in die Augen gerieben? Und
hat er das nicht noch irgendwie nochmal draufgetreten oder so? Ja. Naja, aber generell ist ja schon Friede angesagt.
Ja,
naja, und man soll das auf keinen Fall provozieren. Aber ja, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja, wenn dich jemand schlägt, stell dich einfach hin und warte, bis er fertig ist.
Na gut, du bist derjenige, der kleine Menschen verprügelt.
Übrigens habe ich diesen Menschen, von dem da öfters die Rede ist, nicht verprügelt. Ich habe ihn nur kurz mal die Luft abgedrückt. Weder über den Boden an die Wand gehalten und ihm das angedroht. Aber das war, da war ich auch ein bisschen wie Gott, okay, weil ich meinen Sohn verteidigt habe. Aber
okay,
das haben wir ja schon mal ausgehandelt.
Das stimmt, ja. Aber jetzt noch eine andere Frage. Jetzt, wie du bei meinen Nachbarn unten einmal reingeschrien hast, dass du die Polizei holst.
Ja.
Hättest du versucht, wenn der jetzt da rausgestürmt wäre und dich angegriffen hätte, was hättest du denn jetzt da gemacht?
Da du ja nicht da warst, sondern schon 3 Stockwerke höher oben gewartet hast und gut, Michi, ja, ja. Da hätte ich mich selbstverständlich verteidigt. Ja, ich war ja auch mal Soldat.
Oh.
Ja,
naja.
Auch zum Verteidigen.
Ja. Echt? Ja, da erzähle ich jetzt noch meine letzte, also ich habe nur zwei Schlägergeschichten. Mhm. Und die letzte ist meine erste, da war ich, glaube ich, was weiß ich was, 15, 16. Das war, in irgendeinem Bauwagen gab es früher im Brennpunkt in unserem kleinen Städtle. Und da hat einer gedacht, ich habe seine Freundin so lange angeschaut. Er hat mich dann gefragt, ob ich mit rauskommen will. Und ich dachte, er will mit mir reden. Das ist doch
nett, oder? Ja. Oder Pokémon-Karten austauschen oder was man so macht.
Schnick, schnack, schnuck spielen. Aber dann hat er mir richtig eine deponiert, also dass ich da fast eine Woche oder zwei ein blaues Auge hatte. Und ich habe mich aber auch nicht gewehrt, weil ich damals tatsächlich der Meinung war, Christ wehrt sich nicht. Was jetzt natürlich der Hörer denkt, das würde uns natürlich schon interessieren, ne? Weil würdest du zurückschlagen oder nicht oder links, rechts Backe hinhalten oder links, rechts auf die Backe hinhauen?
Oder verteidigen, ist ja auch nochmal was anderes als zurückschlagen.
Ja, da kann ich übrigens, kleine Werbung am Rande, Michael Stahl hat ja, war schon in meinem Podcast und der hat ja seine Pro-Tactics Schule und da lernst du abzuwehren, anstatt zu schlagen.
Ideal.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Johnny Sox bei uns diese Woche bei Revolution. Hallo Johnny.
Moin, moin.
Johnny Sox, wer ihn nicht kennt, Gospel-Rapper und Podcast-Horst von Push.
Yes.
Dem Gospel-Rap-Podcast für Gospel-Rap-Fans.
Dem einzig wahren Gospel-Rap-Podcast in Deutschland.
In Deutschland, den besten, wie wir auch gerne sagen.
Yes.
Genau, wir haben letzte Woche ein bisschen drüber geredet, über Vaterbilder und sowas.
Ja.
Du hast gesagt, dein Vaterbild zu deinem Vater war sehr gut, weil er sehr vorbildlich ist.
So, ja, also er war schon streng oder ist streng, aber halt auch sehr fair, ne? Mhm. Und das heißt, wenn ich Kacke gemacht habe, so, dann wusste ich auch, dass die Strafe, die ich halt dann bekommen habe, so wie Hausarrest und so, dass das schon angemessen ist. Mhm.
Okay. Wie sehr bist du denn geprägt von deinem Vater in deinem Verhalten? Weil, also ich merke persönlich, mit meinem Vater, er hat mir, glaube ich, wenn er mir was geschenkt hat oder gegeben hat, klingt jetzt echt krass, aber musste ich mich so fünfmal bedanken und dann war es okay. Und ich merke heute noch, wenn mir jemand in der Arbeit einen Kaffee ausgibt oder sowas, kommt mindestens zweimal, bis ich mich dann selber bremse, die anderen drei Male, dass ich mich bedanke für den Kaffee. Hast du auch irgendwie so einen Butcher wie ich?
Boah, ich glaube nicht. Nee.
Ich glaube nicht. Das ist doch schön. Normale Menschen gibt es auch. Wir haben ja ein ziemlich zerrüttetes Vaterbild in dieser Welt, würde ich sagen. Wahrscheinlich ja. Deutschland. Obwohl es sich ja das Vaterland nennt, wobei ich gespannt bin, wie lange sich das noch hält in der ganzen Gender-Diskussion.
Naja, man sagt ja auch zum Beispiel Mütterchen Russland, ne?
Stimmt, ja. Ja, aber die ich glaube, Russen sind noch weit entfernt von Genderismus.
Ich glaube auch, ja.
Was ich viel sehe, und das sehe ich auch bei mir selber, ist dieses Verlangen wirklich nach Personen, männlichen Personen, ohne jetzt irgendwelche romantischen Gefühle zu haben, die mir Aufmerksamkeit schenken. Was meinst du denn? Wir haben das letzte Woche schon gesagt, einen einjährigen Sohn. Wie kannst du dem denn vielleicht begegnen, dass dein Sohn nicht diese Aufmerksamkeit sucht bei Männern?
Boah, das ist eine gute Frage. Also aktuell ist die Mama noch interessanter als der Papa. Mhm.
Stimmt, ne? Mit einem Jahr, da sind sie noch abhängig. Ey, weißt du, was ich gehört habe? Das hat mir meine Frau gesagt, weil die hört, die liest irgendwelche Bücher, die mich nicht interessieren.
Kenn ich.
Also über Erziehung und sowas. Und sie erzählt es mir immer. Und sie sagt, ein Kind oder ein Baby glaubt bis zu einem gewissen Monat, dass die Mutter ein Teil ihres Körpers ist oder des Babys Körper.
Echt?
Ja, also wenn die da an der Brust nuckelt, Entschuldigung, meint es, wenn das dann abgenippelt hat, dass dann irgendwie ein Teil von ihr weg ist. Deswegen sind die auch am Anfang recht anstrengend und sehr mutterfokussiert.
Okay, boah, also habe ich jetzt so zum ersten Mal gehört. Mein Sohn beansprucht meine Frau schon häufig, würde ich mal sagen. Und wenn es irgendwas ist, dann wird auch eher zur Mama gerannt als zum Papa. Aber es gibt trotzdem so Phasen, wenn ich jetzt irgendwas mache, was er halt für interessant erachtet, so, dann hängt er natürlich bei mir ab. Ist ja klar.
Natürlich, Vater. Wie war das denn bei der Geburt? Es sagen ja ganz viele, ich habe auch den Daniel von Word interviewt, beziehungsweise Word insgesamt. Und der hat gesagt, für ihn war das so ein Boah-Moment, wie das Kind geboren war. Und ganz viele kenne ich, für die es ein Boah-Moment war. Und vielleicht bin ich zu fränkisch. Aber wie war es denn für dich, bevor ich jetzt da erzähle, was ich da gefühlt habe?
Meinst du mit dem fränkischen Kriegskram oder so?
Ich glaube, Steine sind noch gefühlvoller als Franken.
Man weiß nicht, man munkelt. Ja, bei uns war es so, dass unser Kind im April geboren wurde, wo halt schon der erste Lockdown war. Und ja, der hat sich recht viel Zeit gelassen. Also eigentlicher Geburtstermin war Ende März und da kam halt, boah, 12 Tage später. Meine Frau, der kam an einem Donnerstag und meine Frau musste Dienstag ins Krankenhaus, wurde viermal eingeleitet und ich durfte nicht ins Krankenhaus. Ich habe sie quasi Dienstag vor der Klinik abgeliefert. Ja, und es war's.
Also warst
Und
du
das
nicht bei
ist
der
schon
Geburt
übel.
dabei?
Doch erst dann wieder zur Geburt.
Ach
Also
so, okay.
der kam nachmittags um 4 und um 13:30 hat mich meine Frau angerufen, ja, okay, ich darf jetzt kommen. So, dann bin ich halt wie ein Irrer zum Krankenhaus gerast und ja, war dann kurz vor 2 im Kreißsaal gestanden, ja, um 4 kam er. Und ja, wenn du mich jetzt so fragst, so vom Gefühl her, also das Gefühl, Vater zu werden, als meine Frau gesagt hat, dass sie schwanger ist, war schon sehr, sehr krass. Aber das dann so den Kleinen so leibhaftig zu sehen und boah, da sind bei mir alle Dämme gebrochen, das war echt krass.
Okay. Ja, bei mir, vielleicht bin ich auch zu langsam. Vielleicht bin ich gar nicht kälter als ein Stein, sondern einfach vom Hirn her ein bisschen langsamer. Weil, also bei beiden war ich jetzt nicht so, dass ich viel weinen muss. Der muss aber jetzt ganz oft weinen, weil ich Gott so dankbar bin halt für diese zwei Kinder. Aber so währenddessen dachte, für mich war es so ein bisschen, passt, ist irgendwie nicht meins. Hattest du das auch?
So, wie meinst du das jetzt?
Naja, du hältst es so und du denkst, das ist jetzt meins. Also jetzt bin ich erwachsen, weil ich ein Kind habe. Und ja, hattest du so ein Gefühl?
Ja, hatte ich schon. Also, als ich ihn dann auf dem Arm hatte, der war recht groß und recht schwer. Meine Frau musste dann halt noch versorgt werden nach der Geburt und dementsprechend hatte ich dann das Glück oder Privileg oder wie auch immer man das bezeichnen will, die ersten 1, 2 Stunden quasi seines Lebens mit ihm alleine zu verbringen. Und das war halt schon krass. Du hast dann so diesen kleinen Menschen auf dem Arm und ja, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich.
Und was macht dann so ein Johnny Socks, wenn er 2 Stunden allein mit seinem frisch geborenen Sohn
Selfies.
hat?
Ja, ich habe ihm ganz viele Sachen so erzählt, wie es mir gegangen ist, wo ich dann erfahren habe, dass ich Papa wäre, dann so die Zeit während der Schwangerschaft, was er so alles im Bauch miterlebt hat. Ich bin ja großer Fußballfan, wie man vielleicht weiß. Und ja, da hat er auch das Glück gehabt, das eine oder andere Mal schon im Stadion gewesen zu sein. Und ja, dann auch so, ja, dass wir uns einfach freuen, dass er da ist und dass wir ihn sehr lieb haben.
Okay, das klingt doch sehr vatermäßig. Hast du auch gleich über deinen Sohn, wie gute Christen das so machen, proklamiert und gebetet, oder hast du einfach wirklich nur den Moment genossen?
Ich habe den Moment genossen.
Okay, weil die heilige Antwort habe ich jetzt eigentlich schon erwartet. Also,
Echt?
ja.
Ah, es tut mir leid. Aber ich habe jetzt keine 2 € fürs Phrasenschwein, so.
Wenn ich mal in Würzburg vorbeikomme, schmeiße ich mal eins rein.
Alles klar.
Du hast ja gesagt, du hast viele Selfies gemacht und sowas. Trotzdem habe ich von dir auch gehört, dass du dein privates Leben eigentlich relativ viel außerhalb der Social Medias hast, oder? Also du
Ja,
hältst es
schon.
aus.
Ja, auf jeden Fall. Zum einen finde ich halt, dass Kinder auf Social Media überhaupt nichts verloren haben. Mhm. Beziehungsweise es gibt ja Menschen so, die halt dann das Gesicht verdecken oder halt möglichst unkenntlich machen. Aber wenn jetzt jemand so halt Tag und Nacht so sein Kind in diversen Situationen halt filmt und fotografiert und es alles online stellt und es halt Menschen sehen können, so die keinen Bezug zu dieser Familie haben, das finde ich einfach gefährlich. Mhm.
Wie haltet ihr es denn fürs Kind mit Medien, also Handy, Fernseher und sowas?
Also der checkt halt schon so mit dem Handy, wenn das Handy in der Hand ist, so dass das ja, dass das interessant ist und dann versucht das sich natürlich auch zu holen oder wenn es irgendwo rumliegt oder so, ne? Ja. Ja, Fernseher schauen wir, dass der in seiner Gegenwart möglichst ausbleibt, außer wenn wir sonntags den Gottesdienst angucken über Livestream, mhm. Dann läuft er natürlich oder wenn ich mir mal Fußball reinfahre, aber ansonsten
ja.
Sehr, sehr selten.
Ja, bei uns ist es ein bisschen, ich glaube, entspannter, weil wir haben keinen Fernseher.
Echt?
Ja, also seit, wir haben das mal gelesen in einem Ehebuch, für jeden Hörer, der kurz vor der Hochzeit steht, schmeiß deinen Fernseher weg, weil die ersten 2 Jahre in der Ehe, wenn du noch nicht zusammengelebt hast, wofür ich plädiere, und der Kollege vielleicht auch, ist, dass man sich besser kennenlernt, wenn man keinen Fernseher hat, weil man muss sich aktiv miteinander auseinandersetzen.
Das macht Sinn auf jeden Fall.
Schon, ne? Habe ich mir auch gedacht. Wir haben es dann auch probiert, haben uns auch gleich mal 2 Jahre direkt gestritten.
Oha.
Mehr dazu in Staffel 2, die Geschichte von mir und meiner Frau. Aber ja, und dann haben wir einen geschenkt bekommen und dann war das auch okay für 2 Jahre, aber der ist dann kaputt gegangen. Also es war quasi so ein ausgesurster von jemandem. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich sehe jetzt da nicht ein, irgendwie 1.000 Euro zu zahlen für einen Fernseher. Kostet ja mein Handy schon 1.200.
Wie viel soll denn dann der Fernseher kosten? Ja,
richtig.
Der ist ja viel größer.
Richtig, ja. Und seitdem, ich weiß gar nicht wie lange, aber wir vermissen es. Ich habe aber ein iPad, haben ein MacBook und haben auch Handys, in denen wir halt konsumieren. Hm. Aber ja, so ein Fernseher im Wohnzimmer. Bin ich tatsächlich ganz glücklich, dass wir den nicht haben, obwohl mich der Fernseher großgezogen hat mit Bärbel am Mittag und Arabella Kiesbauer und sowas.
Was genau. Für ein Jahrgang bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 86.
Ja, okay, ich bin 89er. Dann haben wir ja ungefähr so das gleiche Programm genossen.
Richtig, ja. Ja, dann lass uns mal nächste Woche über das gleiche Programm sprechen, weil wir sind
dieses
tatsächlich schon wieder am Ende. Vielen Dank, Johnny.
Ja, sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
So, ich sitze hier gerade im wunderschönen, wie kann man das hier nennen?
Office. Das ist Office.
Ja. Meeting Room.
Genau, im Meeting Room von, wie heißt eigentlich eure Firma? Ich habe mir das unten an der Straße überlegt und mir ist nichts eingefallen.
Light Word Productions.
Light Work.
Word.
Word.
Ja, genau. Das ist eine Falle.
Sonst leider erst im Nachhinein aufgefallen. World? Work? Word.
Lichtwort.
Lichtwort. Johannes.
Okay. Prolog. Der Johannes arbeitet hier, oder was ist der?
Ja, der arbeitet hier, also.
Wir haben 2 Johannes tatsächlich. Ja. Aber keiner von denen hat das Evangelium geschrieben.
Ja. Ja. Zum Glück, oder?
Aber lass mir hoffen.
Für den Hörer zum Reinnehmen. Zu meiner Linken sitzt Robin.
Servus.
Servus. Und zu meiner Rechten Armin. Nicht Armin, sondern Armin. Amin. Du kommst aus dem Libanon. Oder deine Eltern kommen aus dem Libanon.
Richtig? Nur der Vater. Nur Schwäbische Vater. Mutter.
Schwäbische Mutter und libanesischer Vater. Ja, ich freue mich echt hier zu sein, weil ich weiß nicht, wie lange wir Robin schon geschrieben haben.
Immer mal wieder.
An wie 2 Jahre, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 2 Jahre waren. Aber ich weiß noch, das erste Mal habe ich von euch mitbekommen, da kam irgendwie so eine Doku raus von irgendeinem christlichen Sender.
Pro?
Ja, genau. Haben die auch Videos und sowas?
Ja.
Ja, und das habe ich gesehen und dachte mir, Da sitzen Leute, die so Kindheitsträume erfüllen. Also ihr seid so Kindheitstraumerfüller. Weil ich glaube, jeder christliche Zocker, ich muss jetzt zugeben, ich bin es nicht so ganz, ich habe früher das gespielt und jetzt vor einem halben Jahr Red Redemption durchgespielt.
Nice.
Aber für mich war das immer so und für meine Freunde so, ey, man muss da was entwickeln, dass die Bibel so ein bisschen in den Kasten reinkommt. Und ihr zwei, beziehungsweise wie groß ist euer Team?
Gerade sind wir 13.
Ja.
Echt 13 Leute?
Noch ein paar Externe.
Wir arbeiten hybrid.
Hybrid, okay.
Heute Morgen schon mit Australien.
Ja.
Eine Conference Call gehabt.
Mhm. Okay. Ja, aber ja, euer Team macht so, ich glaube, einige feuchte christliche Träume. Nein, aber okay, wir wollen ein bisschen zu dem Background, oder Entschuldigung, lieber Zuhörer, du kannst mir das bestimmt vergeben. Aber ja, genau, ich würde gerne so euren Background erstmal so erfahren. Ich würde jetzt links anfangen, weil nach dem Uhrzeigersinn. Robin, erzähl doch mal ein bisschen so von dir, was du bist, wer du warst, bevor du hierher gekommen bist.
Ja, ich heiße Robin. Ich habe nach der Schule habe ich Game Development studiert. In Heidelberg konnte man das tatsächlich machen. Es war so, lag auf der Hand damals, weil ich eine große Leidenschaft hatte fürs Zocken und so auch vom Denken her mir die Sachen Spaß gemacht haben. Ein bisschen Mathe, ein bisschen Kunst. Hab dann aber am Ende gemerkt schon, oh nee, das ist doch nicht irgendwie. Und hab dann, ich weiß nicht, ob es ein war kein Fehler, aber ich habe dann einfach mal gebetet in meinem letzten Jahr des Studiums und gesagt, Gott, was soll ich denn eigentlich machen? Und dann kam eben eine Antwort, wo ich nicht ganz mitgerechnet habe. Relativ deutlich, innerhalb von 2-3 Wochen haben mir mehrere Leute gesagt, ich soll doch so eine theologische Ausbildung machen. Mhm. Und bin dann 4 Jahre nach Adelshofen ans theologische Seminar und dachte, ich werde für immer Hauptamtlicher dann, weil mir schon immer so Jugendarbeit Spaß gemacht hat, predigen. Und dann in meinem letzten Jahr hat mich der Armin angerufen eben und gesagt, er möchte so ein christliches Game machen. Und dann dachte ich so, oh, schon wieder so einer. So bei meinen ganzen Praktikas in den Gemeinden sagen die Jugendlichen immer, ja, mach mal ein christliches Spiel, eine Counter-Strike-Map von unserer Kirche oder mit Bibeln auf so Dämonen werfen und sowas. Aber dann hat mich doch der Ansatz ganz schön überzeugt. Und ja, so bin ich dann so mit dazugekommen, war jetzt die letzten 3 Jahre Jugendreferent in der Kirchengemeinde in Baden und eben hier beim Spiel zu 60% angestellt.
Okay.
Und seit August bin ich jetzt zu 100% hier und genau, weiter noch ehrenamtlich in der Gemeinde tätig.
Ja. Okay. Ja, und Armin, warum hast du ihn eigentlich kontaktiert? Habt ihr vorher schon Kontakt gehabt?
Gute Frage.
Wie kommst du da hin?
Ja, das ist immer so, irgendjemand kennt irgendjemand, der irgendjemand kennt. Okay. Also so sind fast alle zu uns ins Team gekommen. Aber das war so, ich glaube, mein erster Kontakt außer den Amis, die ich getroffen hatte. Also in Deutschland der erste Kontakt, glaube ich. Ja.
Also warst du sagst jetzt Amerika, warst du in Silicon Valley und hast dir mal Facebook und Google angeschaut oder
gekauft?
Ganz lustig, nachdem diese Idee das erste Mal aufgekommen ist, nachdem ich so ein Schulprojekt gemacht hatte, im Rahmen von Jesus House und meiner Dissertation.
RIP
Diss. Ja. Ja, das halt, die Jugendlichen haben gesagt, boah, wir würden uns mit der Bibel auseinandersetzen, wenn wir die zocken könnten in so einem richtig hochqualitativen Game. Und dann ging so crazy eine Tür nach der anderen auf, so dass der Innovationsfonds der Württembergischen Landeskirche wurde gegründet. Ich habe den gesehen und dann habe davor so ein bisschen gegoogelt, oh, wie viel würde das kosten, ein Spiel zu entwickeln. Und dann so gemerkt, so, okay, not gonna happen so. Aber dann wollte ich es einfach in meine Doktorarbeit reinschreiben, nur am Anfang. Und dann sehe ich den Innovationsfonds und denke so, okay, könnte ich mal anschreiben. Und dann sagen die, ja, komm mal vorbei mit deiner Idee. Mhm. Und schreibe das so meinen Verwandten. Und die so, lustig, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gerade erst gesehen, so ein Game Church Germany. So. das ne, Zocken und Bibel so lustig. Und dann habe ich die angeschrieben und der gute Daniel Schmidt, der das heute auch noch leitet, beziehungsweise Main Quest heißen die jetzt, Ministries, und der hat mich dann verknüpft mit Game Church USA und die haben mich eingeladen zur Christian Game Developers Conference nach Portland.
Okay.
Und das war so zwei Wochen später quasi und das war so eine Höflichkeitseinladung eigentlich, so, weil er nicht gedacht, dass ich wirklich komme.
Und der Deutsche kommt tatsächlich.
Und dann stand ich da plötzlich und ja, da haben die Dinge ihren Lauf genommen. Also hab ich mit so ein paar Amis connected und erst hatten wir vor, mit denen das Game dann zu machen. Aber parallel habe ich dann Robin kennengelernt.
Okay. Und was ist dein Background, weil du sagst, du hast es in deine Doktorarbeit reingeschrieben, bist du Theologie-Doktor?
noch nicht. Ich bin zu 95% bei 90% seit 4 Jahren. Ich hab Geschichte und Theologie studiert und dann in Heidelberg und dann Promotion angehängt zum Thema Strukturen zur Kommunikation des Evangeliums mit jungen Menschen.
Okay.
Weil ich schon immer so in die Jugendarbeit wollte, aber nicht nur so an einem Ort irgendwie was machen, sondern strukturell was ändern, weil für mich das relativ klar ist, dass wir halt kirchlich uns da jetzt nicht so sonderlich geil entwickelt haben in den letzten Jahren. Mich ist aber auch nervt, wenn Leute so ein bisschen uneducated ihre irgendwelche Projekte raushauen. Und ich mag das ganz gerne, wenn man halt eine wissenschaftliche Grundlage, ne, auch empirisch erforscht und so weiter, theologisch sauber dies, das hat und dann das Gleiche aber mit Kreativität und unternehmerischem Mut, sage ich mal, verknüpft. Und ja, also von daher, das wollte ich schon immer machen. Nicht schon immer. Aber ist auch ganz lustig. Also ich bin ich hatte vorher schon so mit dem Glauben meine Berührungspunkte als Jugendlicher und so weiter. Da war ich auch dann mal fired up, dann eine Weile so, sag ich mal, weiter weg von. Und weil es haten ja immer ganz viele gegen das Theologiestudium an der öffentlichen Uni. Aber ich bin da hingegangen mit ganz vielen Fragen und jetzt nicht so einem sonderlich vitalen Glauben. Und dort hat sich mein Glaube sehr stark entwickelt und ist krass gereift. Also es ist nicht nur böse, was man an der Uni lernt.
Okay, das heißt, hinter dem Spiel ist jetzt nicht nur irgendwie so zwei humble Männer, die glauben, sie sind Christen.
Doch, das stimmt schon.
Das auf jeden Fall. Aber also ihr könnt auch was nachweisen, damit es auch bibeltreu gemacht wird. Wenn du sagst, du hast History und ihr beide, glaube ich, Theologie ein bisschen so studiert. Ja, nein?
Ja, meinst du, ist ein theologisches Seminar, das zählt bei Armin oder offiziell nicht als Theologiestudium, aber ja.
Ja, man merkt auch, wenn man hier reinkommt, da ist ein bisschen Spannung zwischen euch beiden.
Also ich würde sagen, dieser Approach, den wir haben, wie wir eben durch das Spiel den biblischen Content erschließen wollen und da was rüberbringen, würde ich sagen, das ist der stärkste Punkt von uns, der uns auch quasi wodurch Leute dann auch merken, oh ja, das ist was Hand und Fuß hat. Also da hat Armin eben sehr viel reingesteckt, das sogenannte hermeneutische Game Design entwickelt. Also wie wir überlegt, konkret im Spiel, auch verknüpft mit den Mechaniken, die biblische Message kommunizieren können und wollen. Und genau, also da sind sehr viele Stunden reingeflossen. Bei Armin schon bevor er mich angeschrieben hat damals oder angerufen. Da haben wir stetig dran weitergearbeitet und ja, das gibt uns oft auch Mut zu sagen, okay, andere haben da nicht so viel investiert, aber haben zum Beispiel mega viel Cash und mega erfahrene Leute und hauen dadurch raus. Aber ja, da haben wir einfach eine Basis, wo mir auch Selbstvertrauen gibt in der Arbeit. Ja.
Kennt ihr andere christliche Spieleentwickler oder Spiele? Keine Ahnung, was es für Spiele gibt, außer euers, weil ihr seid ja bei mir nur noch auf Instagram präsent. Da gibt es nichts mehr anderes, aber habt ihr so Kontakt zu anderen?
Ja, also ich war jetzt die seit 2017 dreimal auf der Christian Game Developers Conference in Amerika.
Diesmal ernsthaft eingeladen oder kommst du jetzt einfach nur noch?
Ja, du, ich war mittlerweile auch da schon mal so bei einem Keynote-Speaker beim dritten Mal. Mhm. Weil, also die sind eher, also die meisten Projekte sind eher so ein bisschen klein, süß, Hobby. Mhm. Und halt wie so, wie man es halt kennt.
Ja.
Schlecht. Leider ja. Und wir waren da schon relativ früh dran, ne, mit unserer Spielidee. Am Anfang hat er uns noch, also auch in der Community, noch keiner so recht an uns geglaubt. Und dann haben die gemerkt so, okay, die machen doch irgendwie was ganz Cooles. Und dann gemerkt so, okay, das kann ein Vorzeigeprojekt für unsere ganze Community werden. Mhm. Wir sind aber halt auch, sag ich mal, in einer relativ undankbaren Position, dass wir seit 3 Jahren halt so unserem Funding hinterherlaufen. Mhm. Und das ist wirklich so ein bisschen eine Leidensgeschichte von uns, weil das, ne, wir hätten es schon lange fertig machen können, mhm. Aber wir waren halt nie durchfinanziert. Mhm. Und das ist so, glaube ich, auch einer der großen Schmerzpunkte, dass an der einen oder anderen Stelle, wo es hätte sein sollen und müssen, dann nicht der Mut oder die Kenntnis von Games und so weiter da war, was auch immer, wie man das sagen mhm. möchte, um da dann sozusagen das vollends durchzufinanzieren.
Meinst du jetzt bei euch oder allgemein?
Also insbesondere bei uns, aber ich höre das auch von vielen anderen, die irgendwelche Ideen haben. Mhm. Oft kommen die aber halt nur so weit wie, ich habe eine Idee und die kommen nicht, die können nicht mal irgendwas gründen oder sonst irgendwas. Ne? Okay. Es ist halt einfach, so viele haben irgendwie eine Idee, ich will mal ein Game machen. Ne? Und mhm. Wir hatten halt das große Glück, dass die Württembergische Landeskirche da den Innovationsfonds am Start hatte und mhm. Uns dann eine Startfinanzierung gegeben hat, mhm. Mit der wir dann einen Prototyp machen konnten und auf Investorensuche gehen. Das ist schon bei 98% sozusagen Sense.
Okay. Also du hast ja Funding gesagt. Funding hat jetzt nichts mit Pfandflaschen zu tun oder sowas, sondern das ist ja ein auch. Unterstützungsfonds eigentlich, ne, wo man euch unterstützen kann.
Also Funding heißt quasi erstmal nur sozusagen Finanzierung. Also es gibt ja eine unterschiedliche Crowdfunding und was weiß ich was, aber das kann auch quasi ein ganz normales Investment in die Firma sein, ne? Okay. So wie man das bei Höhle der Löwen oder so sieht.
Okay, und kann eine Privatperson, sagen wir mal, ich hätte jetzt richtig Bock, euch zu unterstützen, habe jedes Monat 25 Euro übrig, mhm. kann man euch da irgendwie, also der Hörer, kann der euch irgendwie unterstützen?
Es kommt darauf an, wann die Folge veröffentlicht wird. Also wir sind tatsächlich gerade dabei, sowas aufzusetzen in die Richtung. Mhm. Bisher war das noch nicht möglich, mhm. Weil wir, ne, so einen riesengroßen Betrag eigentlich gebraucht haben. Mhm. Und haben dann gedacht, sozusagen fangen wir jetzt nicht so mit den kleinen Unterstützern an. Mhm. Aber mittlerweile haben wir gemerkt, dass macht wahrscheinlich für uns schon auch Sinn.
Ja.
Das heißt, wahrscheinlich kann man das bald tun.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und da ist man prinzipiell so, sag ich mal, ein bisschen kritischer eingestellt. Oder ich bin eigentlich seit jeher so ein sehr kritisch hinterfragender, rationaler Typ. Aber bei dem Zeug, das wir hier erlebt haben, auf dieser Journey mit Lightrun 1/500, also es ist so crazy, dass selbst ich sozusagen da auch nicht mehr sagen kann, so okay, das jetzt war jetzt aber ein Zufall, so, ne?